Kapitel 2 Traversan 9. November 1376 NGZ Aus den historischen Aufzeichnungen Traversans 21.484 Da'ark Mit großer Freude verkündeten Imcha der Dritte und Endra da Orbana Schol, geborene da Jacinta, die Geburt von Zwillingssöhnen. Sie gelten als die Hoffnungsträger des Kasons und werden entsprechend ab ihrem ersten Prago auf eine bedeutende Laufbahn vorbereitet.
»Nein, nein, nein!«
rief der alte Bauchaufschneider Xantam und weigerte sich, vor das Holo zu treten, in dem sich Imcha der Dritte markantes Gesicht zeigte.
»Wir wollen jetzt nicht gestört werden, und wir werden es auch nicht, auf gar keinen Fall. Wir teilen es mit, wenn es soweit ist, und...«
»Schon gut«, tönte es aus dem Lautsprecher. »Ich habe verstanden und werde mich gedulden.«
»Das wird auch gut sein. Es ist soweit, wenn es soweit ist. Ende der Verbindung.«
Xantam war der angesehenste Bauchaufschneider des vierten Planeten im Brüsch-Sektor. Der Sternhaufen lag 12.000 Lichtjahre von Arkon entfernt und damit zwar einigermaßen zentral gelegen innerhalb des Imperiums, verharrte jedoch strategisch und politisch in Bedeutungslosigkeit. Gerade deswegen empfand der werdende Vater, der Familienpatriarch Imcha der Dritte, es als besonders wichtig, dem Kasun durch die Geburt seiner Söhne neuen Glanz zu verleihen und ihn Zug um Zug an den Hof zurückzuführen. Dabei wollte er nichts dem Zufall überlassen, und genau hier stieß er auf Widerstand. Endra entstammte dem Teilkasun Jacinta, der zwar bei den Medien durch seine Unauffälligkeit nicht sonderlich viel Beachtung fand, aber auf wirtschaftlicher Ebene einige mächtige und einflussreiche Positionen innehatte und vor allem aus dem Hintergrund heraus agierte. Die Jacinta betätigten sich nicht politisch, dennoch waren sie an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt. Sie lieferten vor allem dem Militär Bauteile für die Kriegsschiffe, ebenso Positroniken. Sie waren bodenständige, sich auf ihren Verstand verlassende Arkoniden, die sich nicht sonderlich für ausschweifende Genüsse, Intrigenspiele und sonstige Abwechslungen des Hochadels bei Hofe interessierten, sondern für alles, was greif- und formbar war. Angefangen bei Erzen, endend bei hochspezialisierten positronischen Bauteilen für Steuersysteme, Antriebe und vieles mehr. Sie waren Tüftler und Erfinder und besaßen durch viele Patente einen beachtlichen Reichtum, ohne dass es jemandem auffiel, da sie sich im Hintergrund hielten. Abgesehen von wirtschaftlichen Mitbewerbern gab es darüber hinaus keine Konkurrenten oder Neider in Bezug auf ihren Status, sie wurden eher ein wenig belächelt. Die Position als mittlerer Adel war bei allen Kasonen unbeliebt, von oben verachtet, von unten geneidet. Imcha der Dritte hatte alles andere als Heiratsabsichten gehegt, als er einer Einladung seiner millionenäugigen Erhabenheit an den Hof gefolgt war, wie es sie in regelmäßigen Abständen für alle wichtigen Vertreter der Kasone gab. Eine Massenveranstaltung mit ungefähr 2000 Gästen, die bis zu 4 Pragos dauerte und Gelegenheit bot, jeden auszuspionieren, neue Geschäfte anzubahnen, Feinde auszuloten und Bündnisse einzugehen. Hier waren sich Imcha und Endra begegnet, und sie hatten schneller geheiratet, als ihre Familien überhaupt Zeit gehabt hatten, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen, Vorteile oder Nachteile eine Verbindung der beiden Kasone haben mochte. Imcha hatte gerade nach dem Tod seines Vaters die Führung des Kasons Orbana Schol übernommen und keine Brautschau im Sinn gehabt. Aber ab dem Moment am ersten Prago des Festes, da die 10 Jahre jüngere Endra ihm vorgestellt worden war, änderte sich alles. Er lud sie ein, mit ihm spazieren zu gehen und offenbarte ihr dabei schon seinen Ehrgeiz und vieles mehr, was er als Zukunft für seine Familie plante. Endra hörte zu und am Ende sagte sie,
»Ich werde dich in allem unterstützen. Die Gelegenheit, in den Hochadel einzuheiraten, lasse ich mir nicht entgehen, da ich sonst in meinem eigenen Kasun als Spätgeborene kaum Aussichten auf einen bedeutenden Posten habe. Aber erwarte nicht, dass es leicht wird mit mir. Ich habe meinen eigenen Willen und gewisse Ansichten, die Hochedle wie du für barbarisch halten.«
Was sie damit meinte, wurde ihm bald klar. Sie bestand auf einer natürlichen Zeugung der Nachkommen, ohne medizinische oder technische Hilfe, weswegen es ziemlich lange dauerte, bis es endlich soweit war. Endra vertrat allerdings von Anfang an die Ansicht, dass man jede Zeit so intensiv nutzen müsse, wie sie angeboten würde, und Imcha konnte ihr darin nur zustimmen. Sie verbrachten daher jede Tonta, die sie für sich hatten, in der festen Absicht, dass es diesmal soweit wäre. Im Folgenden bestand Endra auf einer natürlichen Schwangerschaft und ließ nur einen Bruchteil der Untersuchungen und medizinischen Unterstützungen zu. Es durfte gerade so weit gehen, um festzustellen, dass es Zwillinge wurden und dass die Entwicklung normal verlief. Sie erlaubte nicht einmal einen genetischen Test in Bezug auf die Erbanlagen.
»Es kommt alles, wie es muss. Wir werden keine Züchtungen, sondern echte Kinder haben.«
Bis zum letzten Tag ging Endra ihrer Arbeit nach, und Imra fiel aus allen Wolken, als sie ihn kurz nach dem Mittag anrief, auf ihren prallen Bauch wies und sagte,
»Mein Lieber, heute mache ich ein wenig früher Schluss, wenn es dir nichts ausmacht. Gerade eben ist meine Fruchtblase geplatzt.«